Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kultur wandle dich. Dem Podcast über Unternehmenskultur und Kulturwandel. Und dies ist die zweite Staffel, bei der es nur um ein einziges Thema geht, nämlich Female Leadership. Heute habe ich eine sehr besondere Frau bei mir. Ich darf, glaube ich, sagen, sie ist eine Kämpferin. Warum, erfahren wir gleich. Heute hier ist Nussin Armbrust. Hallo Nussin.
Hallo Markus, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Das freut mich besonders, weil es auch gerade eine sehr intensive Zeit für dich ist. Da kommen wir gleich noch drauf, dein Magazin kommt bald wieder raus und ist sowieso immer viel los in deinem Leben, habe ich das Gefühl. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, aber natürlich auch um Female Leadership. Und insofern freut es mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen. Ja, wir haben, bevor wir jetzt einsteigen, immer so eine kleine Rubrik, drei Fragen zum Warmwerden. Darf ich dir die einfach mal stellen?
Na klar.
Super.
Danke. Ich gucke dann, ob ich antworte.
Ja, das schauen wir mal. Ne? Wir fangen mal ganz einfach an. An wie vielen Tagen letzte Woche hast du das über das Thema Female Leadership gesprochen?
Ich glaube täglich.
Wie kommt's?
Tatsächlich schreibe ich ja auch noch als freie Texterin für einen Blog von Learning Digital. Das ist eine Weiterbildungsplattform. Mhm. Und da haben wir immer wieder Themen, wo es um Female Leadership, um Female Empowerment, um Gleichstellung, um Gender Pay Gap und so geht. Das sind dann immer wieder Themen, die immer wieder aufploppen und da spricht man natürlich drüber, ne?
Okay. Und dann heute natürlich auch wieder. Die nächste Frage, letzte Woche, worüber konntest du so richtig herzlich lachen?
Ich glaube gar nicht so viel, weil ich einfach total krank war. Ich war wirklich einfach nur froh, wenn der Tag irgendwie um war.
Die Stimme war weg und ich weiß es auch noch. Und ich hoffe, dass die Stimme heute durchhält. Drücken wir mal die Daumen.
Ich auch. Ja. Deswegen, also ich kann mich nicht an irgendeinen Höhepunkt erinnern, weil ich einfach immer nur gedacht habe, Hauptsache der Tag geht irgendwie einigermaßen rum.
Wen wünschst du dir denn zu dieser Folge in den ZuhörerInnenkreis?
Auf jeden Fall natürlich ganz viele Frauen.
Okay, sehr gut, liebe Frauen. Wenn ihr da seid, herzlich willkommen. Ihr seid besonders richtig heute und hier. Ja, und dann gibt's die Zusatzfrage, die Bonusfrage, die tiefenpsychologische Schublade. Ich lese dir jetzt jeweils zwei Begriffe vor und ich würde dich bitten, einfach ganz spontan zu sagen, welchen dieser beiden Begriffe du präferierst. Okay?
Okay.
Als Heißgetränk lieber Tee oder Kaffee?
Aktuell lieber Kaffee, weil ich so viel Tee getrunken habe, als ich krank war.
Okay, mal als Abwechslung. Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
Ganz klar ans Meer, weil die Ostsee ist ja nicht so weit weg.
Und ist auch schön.
Ja.
Als Haustier, Katze oder Hund?
Ganz klar Hund, weil ich ja hier gerade meinen alten Pflegehund neben mir liegen habe.
Ja. Und der ist noch ganz brav, oder?
Ja, der will jetzt gekrault werden und das ist eine kleine Herausforderung.
Okay, kraulen und reden, aber Frauen können das, habe ich gelernt. Frauen sind multitaskingfähig.
Ja, ich nicht.
Du nicht, okay. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Musik, lieber von Vinyl oder als Streaming?
Früher Vinyl. Und da ich jetzt keine Vinyl mehr habe, natürlich Streaming.
Ah, okay. Aber sonst würdest du dir auch gerne mal eine Platte auf, so eine Vinylplatte wieder auflegen.
Ja, doch. Ich bin gerne in Plattenläden und meistens kaufe ich Platten eher nach dem Cover anstatt nach der Musik.
Okay. Ah, grafikorientiert. Sehr schön. Und die letzte Frage, wenn es dann mal später irgendwo hingehen soll, wo würdest du lieber leben? In der Stadt oder auf dem Land?
Uneinig noch, also vielleicht beides.
Okay, so ein kleines Stadthäuschen und dann eine große Villa auf dem Land oder andersrum.
Genau. Also das wäre schon ganz toll, aber ich komme ja vom Dorf. Ja. Insofern bin ich ja aus einem Grund weggegangen in die Stadt.
Okay, und da gefällt es dir wahrscheinlich jetzt in Hamburg ja sowieso auch immer sehr gut, ne?
Genau, weil das hier so grün ist, also es ist ja fast ländlich.
Ja, sehr schön. Dann erstmal vielen Dank und kommen wir doch erstmal ein bisschen zu dir und deinem deinem Background. Du bist geboren in Thailand, als Baby nach Deutschland gekommen, adoptiert worden. Hast dann eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, unter anderem in der Filmbranche gearbeitet, im Musikfestival-Kontext, Eventmanagement, Redakteurin. In der Pandemie hast du leider auch den Job verloren und bist aber seit vielen Jahren Herausgeberin des Elbblick-Magazins in Hamburg und auch des Podcasts dazu. Machst noch viele andere freiberufliche Tätigkeiten, da könntest du mal was drüber erzählen gleich, was das alles so Spannendes ist. Und du bist die Organisatorin des Fests der Liebe Heiligabend nicht allein und hast dafür den Annemarie Dose Ehrenpreis bekommen. Das wollen wir natürlich auch gleich mal hören, was das auf sich hat. Und insofern freue ich mich total darauf, da auch mal so ein bisschen durchzugehen und in dem Zuge auch immer wieder zu gucken, was ist für dich Female Leadership? Wie leitest du dich selbst durchs Leben? Aber auch, wie agierst du mit anderen und leitest die an? Aber fangen wir vielleicht an, ganz am Anfang. Ich fand es total spannend, diesen auch allein schon deinen Namen, deinen Vornamen, Nussin, Armbrust. Das klingt jetzt schon nach einer Geschichte. Kannst du die uns auflösen?
Ja, natürlich. Also du hast ja schon gesagt, ich bin adoptiert worden als Baby. Und als meine Mutter im Waisenhaus war und in mein Körbchen geguckt hat oder in mein Bettchen, da haben mich die Schwestern alle Nussin genannt. Und sie hat das tatsächlich ganz gut gefunden. Allerdings ist das eher sowas wie Schätzchen, Liebling. Das, was man halt an Kosenamen sagt zu Babys. Mhm. Und sie hat gedacht, das wäre mein Name und hat dann einfach aus diesem Nussin sehr Nussin gemacht, weil sie fand, da braucht man noch ein S. Ursprünglich sollte ich Katrin heißen, aber dann hat sie sich überlegt, Katrin Armbrust ist zu deutsch. Okay. Und dann, wenn man dann um die Ecke kommt und mich sieht, dann wird man halt nicht verstehen, warum sie Katrin Armbrust heißt. Und damit man eben noch einen Teil dabei hat, der so ein bisschen thailändisch anmutet, hat sie das dann eben als Vornamen genommen und den gibt es eigentlich gar nicht. Ich hätte meinen Namen ändern können tatsächlich, weil man eben nicht eine geschlechtliche Zuordnung machen konnte. Mhm. Und dann hätte ich das Recht darauf gehabt, aber irgendwann habe ich den Zeitpunkt verpasst und ich glaube, heute oder jetzt, wo alles so eins wird, ist es auch nicht mehr wichtig.
Und du bist auch nicht ganz unzufrieden mit dem Namen, oder?
Doch, also schon immer. Doch, okay. Ich habe damals immer nicht sagen wollen, wie ich heiße.
Oh.
Und ich habe dann immer gedacht, wenn ich jetzt doch mal einen anderen Namen hätte. Ich habe mir dann immer anderen Namen ausgedacht. Und wenn mich jemand angesprochen hat im Club oder so, habe ich auch immer ganz oft einen anderen Namen gesagt. Problem war dann, dass sie mich dann auch nicht wiedergefunden haben, weil sie nicht meinen echten Namen kannten.
Ja, im Club ist es dann, wenn es laut ist, ist es natürlich auch schwierig, so einen doch speziellen Namen wie Nussin überhaupt erstmal zu verstehen, geschweige denn sich den zu merken hinterher.
Also viele haben ja dann immer Lucy verstanden und irgendwann habe ich mich dann einfach Lucy genannt.
Okay.
Also wir können ja auch Lucy nennen.
Weiß, du bist egal. Wandelbar, man sieht das schon. Du bist wandelbar, sehr schön. Dann hast du ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen gemacht. Also zumindest so aus von außen sah das so aus, vom Hotelfach zur Filmbranche, Musikfestivals, auch beim NDR mal gewesen. Was hat dich da so bewogen, diese verschiedenen Dinge zu machen?
Ich glaube, der nicht konkrete Plan im Leben. Also ich bin niemand, der was plant. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ich will. Und deswegen mache ich irgendwie erstmal alles. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ich habe damals Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, weil ich kein Abitur machen wollte oder einfach dachte, ich schaffe es mit Mathe nicht. Und dachte, ich kann Englisch. Und deswegen habe ich gedacht, naja, mache ich einfach Fremdsprachenkorrespondentin Englisch. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so jetzt bin ich fertig. Dann wollte ich ein Hotel aufmachen in der Provence irgendwann. Und dann dachte ich, dann mache ich mal einfach Hotelfachfrau. Und dann habe ich das angefangen und dann wollte ich es natürlich zu Ende machen. Und danach wusste ich auch irgendwie nicht, wohin mit mir. Also und dann ist man über mehrere Stationen gekommen, weil man immer irgendwie, jemand hat was angeboten. Ich habe gesagt, ich mach's. Wenn mir heute jemand was Tolles anbieten würde und ich denke, Mensch, das habe ich noch nie gemacht oder das ist spannend, würde ich wahrscheinlich auch ja sagen.
Mhm. So, das mit dem Hotel in der Provence hat dann, glaube ich, nicht geklappt, oder?
Richtig, das hat nicht geklappt, genauso wenig, wie es mir gefallen hat, im Hotel zu arbeiten. Denn wer einmal im Hotel gearbeitet hat, weiß, dass es das nicht unbedingt das Romantischste ist. Und man hat ja immer so eine Vorstellung. Und hinter den Kulissen ist es einfach eben knallharte Arbeit. Und ja, deswegen habe ich das dann auch zum Beispiel nicht mehr gemacht. Ja, und so ging es immer weiter. Und dann zwischendurch bin ich ja auch noch schwanger geworden. Und dann setzt man seine Prioritäten nochmal um. Ja, und so habe ich mich einfach treiben lassen bis heute.
Ja, und zwischendurch warst du aber auch mal selbstständig, eigentlich auch recht erfolgreich. Und da gab es aber dann einen Bruch. Was ist da passiert?
Ich habe das zusammen mit meinem damaligen Partner gemacht. Mhm. Wir haben die Leidenschaft für Musik geteilt. Wir haben die Leidenschaft für Vinyl geteilt. Wir haben gerne Musik gehört. Wir sind auf Reisen gegangen und er hatte die Idee, dass man so ein Festival macht für Erwachsene. Und weil wir einfach gar nicht mehr im Zelt schlafen wollten. Und dann haben wir das einfach gemacht. Oder er hat es gemacht und ich hatte noch meinen Job, meinen Hauptjob. Und dann haben wir es irgendwie so zusammen gemacht, so wie ich immer alle Dinge mache. Ich fange sie erstmal an und mache und überlege erst später, was das für Konsequenzen hat. Und das ist genauso schnell gewachsen wie eben auch mein Magazin. Also das, was ich dann danach gemacht habe, weil wir uns dann ja getrennt haben. Mhm. Dann durch eine Trennung natürlich man sich dann eben überlegt, wie macht man weiter? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich kann schreiben, also mein Stadtmagazin, so. Weil ich einfach nichts hatte. Mhm. Ich hatte nichts. Ich wusste nicht, was ich kann. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, welche Fähigkeiten ich habe. So habe ich dann ein Elbblick-Magazin gemacht.
Mhm. Und das war jetzt im Grunde der Ausweg aus dieser schwierigen Situation nach der Trennung.
Ja, und der Fall in die Arbeitslosigkeit und wir haben ja lange zusammengearbeitet und dann einfach zu merken, man hat sich nicht weiterentwickelt. Ich habe mich dann auf ganz viele Stellen beworben als Assistentin, was ich früher mal gemacht habe, und habe dann gemerkt, ich bin nicht mehr qualifiziert genug und deswegen habe ich auch keinen Job gefunden. Und dann musste ich mir halt was Neues überlegen und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt sich auf und bleibt arbeitslos und macht gar nichts mehr. Oder man überlegt sich einfach, wie komme ich da raus? So habe ich mich so selber aus meinem Tief rausmanövriert.
Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, bevor du die Idee mit dem Elbblick-Magazin hattest?
Wie kaufe ich meinem Sohn Essen? Also wie schaffe ich es, mehr als 5 Euro die Woche in der Tasche zu haben. Mhm. Es ging mir davor gut. Wir haben in einem Einfamilienhaus gewohnt mit einem Van vor der Tür. Und auf einmal hat man nichts mehr. Auf einmal hat man eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Möbel. Und dann fragt man sich, was mache ich jetzt? Eine Trennung ist einfach nie schön. Es ist einem ja nicht leicht gefallen. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, hey, juhu, jetzt ist alles toll. Nein, es wirft einen ja auch zurück. Auch emotional. Und da war einfach die Frage, wie mache ich einfach weiter mit meinem Leben? Mhm. So, und das ist dann eben eine große Frage gewesen. Wie mache ich weiter? Was kann ich überhaupt? Und wer bin ich? Und diese Frage stellt sich mir heute noch, auch wenn ich das Magazin jetzt schon länger mache. Mhm. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Also ich kann es bis heute nicht genau sagen, was es ist, wo ich bin und was ich kann.
Und du hattest ja auch noch ein Kind zu versorgen.
Richtig. Und das kommt ja noch dazu. Also man muss sich dann eben entscheiden, gibt man sich auf oder macht man weiter? Und ich habe mich fast aufgegeben.
Was hat dir den Mut gegeben, dann weiterzumachen?
Tatsächlich, weil ich dachte, aufgeben ist dann doch keine Option, weil ich irgendwann den Punkt hatte, dass ich dachte, das ist jetzt meine Entscheidung. Ich kann für mich selbst entscheiden. Und man muss sich dem Schicksal nicht hingeben, sondern man kann sein Schicksal auch irgendwie in die Hand nehmen. Und es ist total schwer. Und ich war auch in keiner guten Verfassung, aber trotzdem bleibt immer noch so ein bisschen Mut. Und es hätte auch schief gehen können tatsächlich. Mhm.
Hast du da irgendwen gehabt oder irgendeine Organisation, die dir geholfen hat?
Nee, ich war einfach nur mit mir selbst und viele Stunden allein. Mhm. Und dann arbeitet man zum ersten Mal an sich selbst. Und wenn eine Tür zugeht, muss eine neue aufgehen.
Ja.
Das sind immer diese Sprüche, aber sie sind wirklich wahr.
Wenn man sie einmal erlebt hat, dann sind das auch nicht nur Worthülsen, ne? Dann steckt Nein. da auch richtig viel Leben dahinter.
Genau, und dann muss man sich halt, und es ist total schwer, sich zu motivieren. Also es ist einfach total schwer, dann aus dem Nichts was zu machen oder irgendwie sich selber Mut zuzusprechen, wenn da niemand mehr ist. Das ist aber auch okay. Und ich glaube immer im Leben, die Dinge passieren, wie sie passieren. Sie sollen so passieren, weil man daraus lernen soll. Und man muss sich immer fragen, warum passiert das? Und es hat immer was mit einem selbst zu tun. Es passiert immer etwas, weil man auch gespiegelt wird vom anderen. Mhm. Und es hat eben was mit einem selbst zu tun und deswegen muss man hinschauen.
Du hast jetzt eben gesagt, du hast dann gearbeitet vor allem an dir. Was ist da passiert?
Ja, du musst dich erstmal fragen, was berührt mich? Was macht mich glücklich ohne Geld? Woran empfinde ich Freude? Was beruhigt meine Seele? Und was erfüllt mein Herz? Dafür muss man sich Zeit nehmen. Dafür muss man meditieren. Dafür muss man in sich gehen. Dafür muss man alleine sein. Dafür muss man sich einfach mal auch mit unangenehmen Fragen beschäftigen, die einen selbst betreffen. Warum bin ich so aufbrausend? Warum bin ich ungeduldig? Warum habe ich keine Ausdauer? Das sind die Fragen, die man sich dann eben stellen muss. Und da muss man einfach ganz hart an sich arbeiten. Und das tut weh. Und dann kommen aber auch neue Erkenntnisse.
Mhm. Und dieser Impuls, dann das Elbblick-Magazin zu machen, kam der aus dieser Überlegung heraus oder gab es noch irgendwelche externen Faktoren?
Naja, man muss auch dazu sagen, also mein damaliger Partner hatte damals ein Stadtmagazin übernommen. Und das hat er damals für mich übernommen, weil er wusste, ich mag gern schreiben und ich habe kein Journalismusstudium. Mhm. Und das habe ich dann in der Firma damals noch, als wir zusammen waren, gemacht. Und habe halt gemerkt, ich kann das. Da ich das aber nicht weiterführen konnte und es klar war, dass ich das bei der Trennung nicht mitnehme, muss ich dann was Eigenes machen.
Wie kann man sich das vorstellen? Kann man da irgendwo hingehen und sagen, so, ich mache jetzt ein Stadtmagazin, muss man das irgendwo anmelden oder wie funktioniert das?
Nee. Man muss sich einfach selber eine Idee machen davon. Also ich habe mir halt überlegt, das Stadtmagazin, was wir zusammen gemacht haben, fand ich einfach nicht schön. Und dann dachte ich, es fehlt eigentlich in Hamburg ein Stadtmagazin, was ein schönes Design hat, was gute Inhalte und authentische Inhalte liefert. Und das waren so die Momente, wo ich nachgedacht habe, gibt's das schon? Und dann habe ich festgestellt, das gibt es nicht. Ja, dann habe ich überlegt, wie kann ich das selber machen? Auch ohne journalistische Vorkenntnisse und ohne eine Ahnung davon zu haben, habe ich es einfach gemacht. Ich habe auch nicht nachgedacht.
Okay.
Das ist übrigens auch ein, falls wir schon zu den Tipps kommen, das ist der Tipp, einfach machen.
Einfach machen.
Also erstmal machen und dann, also manchmal ist es natürlich nicht gut, aber genau wenn es darum geht, dass man nicht weiß, was man machen soll, dann nicht zu viel darüber nachdenken. Und ich habe das auch schon ganz oft von GründerInnen gehört. Die haben jetzt nicht lange nachgedacht. Die haben jetzt nicht überlegt, oh ja, mache ich jetzt dieses Logo oder mache ich jetzt das? Nö, die haben einfach irgendwie angefangen. So. Mhm. Und ich glaube, irgendwie anfangen ist immer das Thema.
Genau. Und dann lernen tut man sowieso während des Prozesses. Ja. Und so oder so, egal ob man jetzt ein Studium vorher gemacht hat oder nicht, weil es gibt immer irgendwelche Dinge, die man nicht in einer Lehre, im Studium, in der Ausbildung gelehrt bekommt. Aber mich interessiert nochmal diese Frage, die du ja dir selbst gestellt hast, was beruhigt meine Seele, was macht mich glücklich? War da die Antwort einfach so schreiben oder was?
Genau. Also was mag ich? Mhm. Und ich habe das schon in der Kindheit gemocht. Ich habe schon in der Kindheit Geschichten geschrieben. Ich habe in der Schule Aufsätze geschrieben, die meterlang waren. Ich habe immer so hobbymäßig Schreibkurse besucht. Und meine Texte waren immer die, die vorgelesen wurden. Und meine Texte waren immer die, die sich alle geholt haben. Und ich habe damals noch Maschine schreiben gelernt, so auf einer richtigen Schreibmaschine.
10 Finger.
Ja. Und um 10 Finger schreiben zu lernen, durften wir immer was tippen, entweder abtippen oder selber ausdenken. Und ich habe mir dann in den Maschinenschreibenstunden immer selber Geschichten ausgedacht. Mhm. Und irgendwann ist es so eskaliert, dass sich Leute meine Geschichten genommen haben und kopiert haben und gelesen haben. Und so fing es dann auch an, dass ich irgendwann gemerkt habe, ey, so schlecht scheint es jetzt nicht zu sein. Oder wenn es darum ging, dass Geschichten vorgetragen wurden und dann zu sagen, welches ist eine gute Geschichte oder so, dann war ich immer jemand, da wurde meine immer ausgewählt. Ich mag einfach zu Hause sitzen und was schreiben. Also tatsächlich.
Ja.
So für mich. Ich bin ja ein introvertiertes Kind. Deswegen, als du mich vorhin gefragt hast, worüber ich gelacht habe, ich bin kein Mensch, der viel lacht. Also ich bin ein sehr ernster Mensch. Und
ich finde es total spannend, dass du sagst, naja, diese Stärke des Schreibens, die du ja schon seit Kindesbeinen an hast, die hat dich im Grunde dann auch ein Stück weit rausgezogen aus dieser schwierigen Situation. Und dann hast du einfach angefangen, Artikel zu schreiben für ein Stadtmagazin.
Nee, ich habe erstmal überlegt, wie ich damit überhaupt Geld machen kann. Okay. Oder ich hab dann irgendwie irgendwelche Leute angerufen, gefragt, ob sie, wenn ich ein neues Stadtmagazin mache, sie eine Anzeige schalten würden.
Mhm.
Und dann haben die ja gesagt. Und da dachte ich, oh. und dann hatte ich irgendwie 5 Anzeigen zusammen und dachte, wow, ich kann die Druckkosten bezahlen. Also muss ich auch rauskommen. Und ich habe keinen Grafiker gehabt. Ich wusste nur, ich muss erscheinen, ich muss rauskommen, ich muss irgendwas machen. Ich wusste aber nicht wie. Und dann hat mir jemand erzählt, dem ich erzählt habe, ich muss ein Magazin rausbringen, gesagt, da ist ein Grafiker, der arbeitet im Golem. Das war damals so eine Bar am Fischmarkt. Ja, und da bin ich nachts, als mein Sohn geschlafen hat und ich völlig Panik hatte, dass, ne, man fährt nachts kurz mal weg in eine Bar.
Mhm.
Und ich bin da wirklich in diese Bar gefahren, habe gesagt, Entschuldigung, ist irgendwer von Ihnen hier Grafiker? Und dann war so ein Typ an der Bar mit so einem Vollbart und hat gesagt, ja, ich. Da habe ich gesagt, ja, ich hätte da ein Problem, ich muss in 4 Wochen ein Magazin machen, hast du Zeit? Und dann hat der Typ gesagt, alles klar, ich komme morgen rum. Und dann stand da am nächsten Tag ein wildfremder Typ hier in meinem Wohnzimmer und hat gesagt, wir machen das zusammen.
Und dann war das Ding fertig.
Ja, dann habe ich mir was ausgedacht und dann war das erste Magazin fertig. Und ich weiß dann selber, ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich das geschafft habe, aber es kam dann raus.
Aber wenn du geniale Geschichten während des Schreibmaschinenkurses erfindest, kann das mit dem Artikelschreiben gar nicht so schwer gewesen sein, oder?
Nee, hab dann das erste Heft besteht, glaube ich, auch zum größten Teil aus Menschen, die ich kannte, Freunden, Bekannten, die spannend waren. Und dann war das einfach so. Habe ich da einfach mich bedient an deren Geschichten sozusagen.
Mhm.
Und so ist das erste Heft entstanden. Und es war, ich sag mal, auch ein erster Versuch. Ne? Und ich dachte, wenn ich danach nicht mehr rauskomme, ist auch okay.
Und es ist aber immer weitergegangen und immer größer geworden. Und was hast du jetzt damit vor noch?
Ausgabe 36 haben wir jetzt.
Wow. Und es gibt einen Podcast dazu?
Ja, und ich finde, diese Ausgabe ist inhaltlich meine stärkste. Also alle Geschichten in meinem Magazin recherchiere ich selber, schreibe ich selber. Und die LeserInnen wissen mittlerweile, es ist authentisch. Also wenn ich dann so wie jetzt ein Restaurant mit reinnehme, dann habe ich das gemacht, weil ich es selber auch super finde. Also es ist immer wichtig bei mir, dass ich die Dinge auch toll finde. Und deswegen haben wir uns ja auch kennengelernt. Und deswegen ist ja auch von dir etwas in meinem Magazin, weil ich es toll finde.
Ja, so. Danke.
Und das ist dann authentisch, weil ich dann denke, ich habe es selber ausprobiert, ich habe es selber gemacht. Ich nutze es jeden Tag und deswegen kann ich auch sagen, es ist gut und ich habe es im Magazin.
Mhm.
So.
Ja, und 36 ist ja auch wirklich schon eine ordentliche Wegstrecke, zumal die jetzt eigentlich wöchentlich rauskommen. Wie oft kommst du raus oder kommt ihr raus?
Tatsächlich komme ich nur 3-mal im Jahr raus. Und April, August, Dezember. Aber ich kann hier etwas verraten, was ich noch niemandem verraten habe bis heute. Ja, das weiß tatsächlich niemand. Es wird im Juli einen Sommerguide geben mit meinen persönlichen Tipps.
Mhm.
Und ein kleiner Pocket-Guide für die Hosentasche.
Ja, ich finde das auch klasse. Also erstmal die Authentizität an der Stelle und auch so ein Pocket-Guide, wie man den in den 80ern und 90ern hatte, für die Tasche. Und dann drin rumblättern und ich finde das einfach sehr, sehr schön. Und endlich mal keine App mal wieder. Auch wenn es Apps sehr, sehr, sehr praktisch sind, aber es ist einfach was anderes, was in der Hand zu haben, ne?
Es ist was anderes in der Hand zu haben. Ich finde schon, dass es manchmal nervt, wenn man dann auf der App was sucht oder so, weil man dann schon wieder an seinem Handy rumdaddelt.
Mhm.
Mir hat mal jemand gesagt, er findet Elbblick Magazin deswegen so gut, weil es einfach komprimiert das Gute ist.
Wenn jetzt die ZuhörerInnen hier in diesem Podcast schon ganz wässrigen Mund haben und unbedingt dein Magazin mal in die Hände kriegen wollen, wie schaffen sie das?
Ja, da müssen Sie tatsächlich schnell sein. Nein. Es ist ja kostenfrei. Es liegt kostenfrei aus an 150 Auslagestellen in ganz Hamburg, an beliebten, belebten Orten, Cafés, Restaurants, Einzelhandel, Supermärkte, zum Beispiel in der Rindermarkthalle oder im Despresso in der Schanze. Es gibt ja immer diese Zeitschriftenständer. Mhm. Und die sind meistens, wenn man auf dem Weg zum Klo geht, da sind immer die Flyer drin und so. Und da stecke ich meistens drin. Und wenn man den Supermarkt zum Beispiel, mhm, der Bio-Supermarkt, aber es geht relativ zügig, dass die Leute mittlerweile ja gemerkt haben, dass da was drin steht, dass sie dann auch schnell vergriffen sind. Und mir geht es leider immer selber so, dass ich am Ende nur noch selber zwei Magazine habe, die ich hüte wie einen Schatz.
Das glaube ich.
Weil man dann gar keine Belegexemplare mehr hat irgendwann und sich immer wieder denkt, Gott, wie dämlich war das denn? Jetzt habe ich selber nur noch zwei. Also, und diesen Fehler mache ich seit 36 Ausgaben. Und jedes Mal nehme ich mir vor, Mensch, 10 musst du zurückhalten. Habe ich noch nie geschafft.
Wie war das? Man lernt nie aus, ne?
Nee, ich muss wahrscheinlich noch 50 machen, damit ich lerne, dass ich mir mehr als 2 zurückhalte.
Und so ganz klassisch bestellen oder ein Abo gibt's nicht, ne?
Nein, da habe ich mich dagegen entschieden. Ich finde, ein Stadtmagazin soll für alle zugänglich sein. Und ich weiß ja auch, wie es ist mit Geld, weil ich ja selber mal in der Situation war. Und ich finde schon, dass es Menschen möglich sein soll, kostenfrei an wertvolle Informationen zu kommen.
Toll.
Und deswegen wird es kein Abo geben. Aber wenn man sagt, ich habe es nicht bekommen oder ich möchte es doch zugeschickt haben, dann freue ich mich über eine Spende für meine Charity. Dann schicke ich auch Magazine zu.
Sehr schön. Für deine Charity hast du gerade angesprochen. Was ist denn deine Charity?
Ein Fest an Heiligabend für Alleinstehende und Alleinerziehende aus finanziell schwächeren Verhältnissen. Mhm. Den mache ich ein schönes Weihnachtsfest, den Kindern, den Alleinstehenden. Geschenke, Essen. Aber oft geht es eben nicht um Geschenke und Essen, sondern ums Zusammensein. Denn wir haben ja in dieser sozialen, digitalen Gesellschaft verlernt, wie es ist, miteinander zu sein und gemeinsam etwas zu machen. Und eigentlich steht für mich der Heiligabend dafür. Weihnachten ist ein Fest der Liebe, der Nächstenliebe und nicht der Geschenkeflut. Auch wenn es trotzdem Geschenke bei mir gibt für die Kinder.
Das ist, ich glaube, allein dieser Akt des Geschenkeüberreichens, da ist schon fast egal, was genau drin ist, einfach ein Geschenk zu bekommen, ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes für einige dieser Kinder.
Richtig. Und für den NDR wurde auch ein Mädchen gefragt, das jetzt schon zweimal teilgenommen hat. Und die wurde auch gefragt, was hast du denn das letzte Mal geschenkt bekommen? Und sie hat gesagt, ich weiß es gar nicht, weil mir war wichtig, dass ich nicht mit Mama alleine bin an Heiligabend. Mhm. Und das habe ich halt nicht vergessen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Kommen die dann alle in dein Wohnzimmer? Nein, das sind ja wahrscheinlich mehr als...
Nee, das hätte ich dieses Jahr nicht geschafft. Das waren ja 120
Wie viele Leute.
Da
120? Wow.
Ja, genau. 120 Menschen. Ich hätte auch auf mehr erhöhen können. Ich hatte eine lange Warteliste und ich musste einigen auch absagen, was mir sehr schwer gefallen ist, aber es gab nicht mehr Kapazität. Mhm. Wir haben das in einem Hotel letztes Jahr gemacht und ja, die Location für dieses Jahr steht noch gar nicht fest, aber genau, ich sorge für alles drumherum, für den Raum, für die Geschenke, für alles einfach. Also, damit sich niemand um was kümmern muss. Also, genauso wie es an Weihnachten sein soll. Das sind einfach Menschen, die kommen und einen schönen Abend haben und sich um nichts kümmern müssen. Weil das mache ich dann.
Schön. Und dafür hast du den Annemarie Dose Ehrenpreis bekommen.
Für das soziale Engagement bekommt man den. Mhm. Und ich kann auch jeden nur motivieren, sich dafür zu bewerben, wenn man sich eben sozial engagiert. Der wird auch dieses Jahr wieder vergeben. Also ich glaube, es gibt sogar noch eine Bewerbungsmöglichkeit. Also man kann sich da wirklich einfach bewerben und sagen, ich mache was Tolles. Und dann wird man nominiert oder auch nicht. Und dann gibt es Gruppenpreise, weil es gibt ja auch Gruppenprojekte. Und dann gibt es eben den Ehrenpreis. Und dann bekommt man sogar etwas Geld, aber das nicht für das Projekt, sondern für das eigene Learning des Fundraisings, also wie man Spenden sammelt. Ich habe damit nicht gerechnet, ja, weil es waren irgendwie über 30 Menschen nominiert, Vereine, gemeinnützige Organisationen und ich fand sie alle toll. Und ich habe, als der Annemarie-Dose-Preis verliehen wurde, war ich im Ernst-Deutsch-Theater mit meinem besten Freund und er hat dann noch gesagt, du musst dich weiter vorne hinsetzen. Und ich habe gesagt, nee, lass mal in die letzte Reihe setzen. Ich bin zwar nominiert, aber ich werde es nicht gewinnen, weil da sind so tolle Menschen. Irgendwie kam dann der Laudator Lars Meyer auf die Bühne und hat dann irgendwas von Weihnachten gefaselt. Und ich habe dann noch überlegt, ob es noch ein Projekt gibt, was mit Weihnachten zu tun hat, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, das könnte irgendwie eine Laudatio auf mich sein. Und mein bester Freund hat mich dann immer angetippt und gesagt, ich glaube, da fällt bestimmt dein Name demnächst. Ja, und das Problem war, ich saß in der allerletzten Reihe. Ich hatte nichts vorbereitet und dann mussten die halt sehr lange applaudieren, weil der Weg von ganz hinten bis nach ganz vorne war unfassbar lang. Ich musste dann sogar eine Dankesrede halten, von der ich nicht mal mehr weiß, was ich da gesagt habe.
Was war das für ein Moment für dich? Du musst ja unheimlich stolz gewesen sein, oder wie hast
nee,
du das empfunden? Nee,
ich war geschockt.
Du warst geschockt, genau. Ja, scheiße, jetzt muss ich eine Rede halten.
Ja, ich habe gedacht, scheiße, ich muss eine Rede halten, scheiße, ich habe nichts vorbereitet, scheiße, wem sage ich danke? Scheiße, der Weg zur Bühne ist so weit. Oh Gott, ich schwitze. Wo ist überhaupt der Aufgang zur Bühne? So.
Okay.
Das waren so alles Gedanken. Ich war überhaupt nicht bereit, deswegen bin ich ja auch an unserer lieben Sozialsenatorin vorbeigelaufen, die mich begrüßen wollte. Und der Moderator hat dann gesagt, Entschuldigung, wollen Sie nicht unsere Sozialsenatorin begrüßen und sich bedanken? Und ich dachte so, okay. ja, natürlich. Also es war eine Überforderung. Das Einzige, was ich gedacht habe, ist, vielleicht nimmt mich jetzt jemand mal ernst. Weil als ich damit angefangen habe, wurde ich belächelt. Und es wurde auch gesagt, weil ich eben nicht reich bin, wieso machst du sowas, wenn du selber gar kein Geld hast? Und ich denke dann, ja, ich mache das, weil ich Möglichkeiten habe, etwas Schönes zu machen, auch ohne Geld.
Man kann viele Dinge machen, selbst wenn man gar kein Geld hat.
Genau, also man muss dann immer nur irgendwie neue Lösungen finden, aber es ist natürlich so eine Umverteilung. Ich versuche sowas wie eine Umverteilung. Menschen, die genug haben oder... Es gibt ja immer was und ehrlicherweise, es gab Leute, die haben 5 Euro gespendet und das ist total viel, wenn das alle machen.
Wenn jetzt jemand tatsächlich Appetit bekommen hat, dann auch deine Charity zu unterstützen, wie kann er oder sie das tun?
Einfach auf die Seite gehen, Fest der Liebe, Heiligabend nicht allein, da kann man dann alles sehen. Tatsächlich ist es so, du hast ja vorhin gesagt, ich mache 1000 Sachen. Ja, und ich mache jetzt eben dadurch, dass ich den Preis gewonnen habe, wird es eine gemeinnützige Rechtsform geben. Also kann man auch spenden und dann eine Spendenquittung bekommen für alle UnternehmerInnen oder ja Menschen, die einfach eine Quittung brauchen. Ist das natürlich auch wichtig. Und dass es eben auch transparent ist, dass man wirklich weiß, was passiert da.
Und du bist schon wieder am Lernen, habe ich jetzt auch gesehen. Was lernst du gerade?
Ja, darüber können wir auch sprechen. Altersdiskriminierung. Nein, ich habe damit aufgehört. ja, ich hatte angefangen zu studieren, weil ich einfach immer mal dachte, es ist toll, ein Studium zu haben. Und ich habe mich da entschieden, eins zu machen. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass man, wenn man so alt ist wie ich, keine Zuschüsse bekommt und kein BAföG oder kein Stipendium, weil man einfach zu alt ist. Und wenn man dann eben alleinerziehende Mutter ist und einfach auch nicht viel verdient und dann noch Studiengebühren zahlen soll und dann was in die Krankenkasse einzahlen soll, dann ist es nicht machbar. Also dann kann man nicht studieren, wenn man nicht unfassbar reich ist oder ein gut situiertes Elternhaus oder einen reichen Ehemann oder reiche Ehefrau. Oder kann man einfach sagen, es ist nichts, was man machen kann.
Das ist eigentlich sehr, sehr schade, oder? Ich meine,
richtig.
Du hast natürlich irgendwann mal eine Ausbildung gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik, die der Staat dann hat. Naja, wer eine Ausbildung hat, der kann ja in einem Beruf arbeiten. Damit sind wir raus und ab dann bist du auf dich allein gestellt. Aber gerade solche Änderungen, die sich im Leben ja immer mal wieder ergeben, ja nicht nur bei dir, auch bei vielen anderen Menschen, erfordern es dann ja wieder, dass man sich weiterbildet und dass man auch mal wieder was Neues starten kann und darf. Und da finde ich es eigentlich nicht wirklich gut von unserem Staat, wenn wir uns dann zurückhalten und sagen, nee, BAföG gibt's nur für die Erstausbildung oder nur bis zu einem gewissen Alter.
Bis 35.
Ja.
Und das habe ich einfach mal überschnitten.
Ja.
Also ich kann ja auch mal sagen, wie alt ich bin, weil das ist einfach auch kein Geheimnis. Ich bin 47 und ich fühle mich einfach noch nicht alt. Ich fühle mich auch nicht jung. Und das ist halt auch so eine Phase, wo man einfach nicht weiß, was macht man jetzt. Und also ich hätte gerne weiter studiert und ich hatte auch jede Prüfung, die ich gemacht habe, habe ich mit 1-0 bestanden. Das möchte ich auch nochmal sagen. Es lag nicht an meinem IQ, es lag an meinen finanziellen Möglichkeiten. Und das ist eigentlich total traurig. Ich hätte meinen Bachelor gemacht, ich hätte eine Masterarbeit auch wahrscheinlich noch geschrieben, weil ich so verrückt bin. Aber das kann ich nicht. Ich kann nicht nebenbei so viele Jobs machen, um das Studium mir zu leisten.
Mit 47 oder als ich 50 geworden bin, sagen wir mal so, habe ich gesagt, jetzt fängt ja die zweite Hälfte des Lebens an. Definitiv kann ich bestätigen, dass man sich in so einem Alter überhaupt nicht alt fühlen muss oder ausgebildet oder sonst was, sondern dass da ganz viel Neugier noch da sein kann, die befriedigt werden will und man ja auch noch wirklich was leisten möchte und kann.
Ja, und deswegen, wir reden hier über Fachkräftemangel. Es ist kein Wunder. Wir haben gar keine Chancen.
Ja. Was würdest du dir wünschen?
Ja, dass man einfach, wenn ich ehrlich bin, dass man auch, wenn man eben nicht vermögend ist, Zugang hat zu Bildung. Also, das, wie schön wäre es, wenn ich jetzt einfach weiter studieren könnte. Generell, dass eben so Alleinerziehende, die einfach Bock haben, was zu machen, dann an vielen Dingen scheitern. Und oft ist es das Finanzielle.
Ja, gerade bei Alleinerziehenden, das sind ja nun häufig auch Frauen, die dann vielleicht ein paar Jahre lang nicht so intensiv oder gar nicht arbeiten konnten, ist es natürlich dann auch schwierig, den Anschluss zu behalten. Gerade in einer Zeit, wo ganz viel Digitalisierung und IT notwendig ist. Und wir wissen ja, alle 3 Jahre ändert sich irgendwie das Programm. Und alle 8 Jahre ist tatsächlich das IT-Wissen sozusagen komplett überholt. Und wenn du da einfach mal 1-2 Kinder aufgezogen hast, dann hast du 10, 12, vielleicht auch 20 Jahre dann einfach mal nicht intensiv dich weiterbilden können und dann wieder einzusteigen ist ohne Hilfe fast unmöglich.
Und ich kann ein bestes Beispiel geben. Ich habe, als ich meinen Job verloren habe, was du vorhin gesagt hast, in der Pandemie, habe ich eine Weiterbildung gemacht, Social Media, Online Marketing, Content Manager im digitalen Bereich, weil mir das gefehlt hat. Ja. Mit SEO, mit Ranking, mit Google, mit allem. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Und das, was ich da gelernt habe, ist heute, nach 2 Jahren, auch schon wieder veraltet. Das heißt, ich habe immer weitergemacht. Also ich habe, seit ich diesen Kurs gemacht habe, immer wieder die neuesten Updates, irgendwelche Workshops, irgendwelche Sachen, die neu sind. Also ich habe kontinuierlich irgendwas Neues gemacht. Und jetzt haben wir noch ChatGPT. Ja, und das ist als Texterin wirklich auch nicht lustig. Weil da ja viel auf uns zukommt.
Hast du Sorge, dass ChatGPT die Kreativität von Autoren tot macht?
Naja, es gibt schon krasse Tools jetzt mittlerweile. Deswegen kannst du da schon einen guten Text hinkriegen, ohne Texterin zu sein. Und dann musst du halt nur das nochmal redigieren, überfliegen. Es ist eine andere Arbeit, es ist eine andere Ausrichtung. Du musst dir halt überlegen, wenn diese Texte generiert werden, wo habe ich da wo bin ich dann da? Also, du musst schon 3 Schritte weiterdenken eigentlich. Was könnte man dann halt gebrauchen?
Ja gut, aber der Kniff besteht ja darin, die richtige Frage zu stellen, die richtige Konfiguration für die Anfrage zu stellen, auf die dann ein hoffentlich guter Text zurückkommt. Und eigentlich ist das doch genau das Gleiche, was du auch beim Schreiben eines Artikels brauchst, oder? Du brauchst irgendwie einen Kniff, eine Richtung, eine Storyline, die dann, wenn sie im Kopf erstmal da ist, dann, naja, ich will nicht sagen, fast automatisch aus deinen, wahrscheinlich bei mir nicht, aber aus deinen Händen oder aus deinen Tasten fließt und dann eine tolle Story ergibt, oder?
Naja, ich glaube, was die künstliche Intelligenz eben nicht schafft, ist halt diese Emotionalität reinbringen. Mhm. Und das ist halt das Einzige, was dann eben noch, was dann wirklich noch zählt. Mhm. Also das Gefühl, was ich in die Texte bringe, oder das, was ich gefühlt habe, als ich es erlebt habe. Ich glaube, das schafft keine KI. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall etwas, womit man sich beschäftigen muss, wenn man Texte schreibt. Mhm. Und dann muss man halt eben am Ball bleiben und man muss immer wieder sich motivieren. Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich Instagram mache, läuft das so von sich aus, sondern ich muss immer wieder gucken, was gibt's für neue Features, was ist gerade angesagt. Ich habe mich allein in TikTok ein paar Monate eingearbeitet, nur um TikTok zu verstehen. Das gibt ja so Generationsabstufungen. Die Alten sind bei Facebook, die Mittleren sind bei Instagram und die ganz Neuen sind jetzt bei BeReal oder Snapchat.
Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das alles geschwänzt.
Ja, genau. Und das ist nämlich das Problem. Also, dass man dann eben nicht mehr hinterherkommt. Weil da kommt wieder, also es gibt jetzt dieses BeReal und ich habe das nicht mal, aber irgendwie machen das Menschen und ich habe es nicht mal verstanden. Also, ich weiß nicht, ob du es kennst. Du guckst so fragend, wahrscheinlich weißt du gar nicht, wofür ich rede. Ja,
tatsächlich, meine ganze Familie macht BeReal, nur ich nicht. Ich bin immer so mit drauf auf den Fotos. Und das ist dann, insofern wissen auch immer alle Leute, was ich dann gerade tue.
Ja, ja, das reicht. Einfach die Accounts benutzen. Aber ja, ich will damit sagen, es ist einfach, es geht so schnell alles und deswegen auch eben ist mir die Charity so wichtig, wo es eben um echte Begegnungen geht und das kann eben auch eine künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Echte Begegnungen, echte Gespräche, sich in die Augen schauen.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die vielen Dinge, die du gemacht hast, du hast vorhin schon gesagt, einfach mal machen ist so ein Tipp. Wenn hier jetzt jemand unter den ZuhörerInnen ist, der die sagt, ich bin gerade dabei, einen großen Schritt zu machen. Entweder ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte Führungskraft werden oder ich möchte irgendwas Neues machen. Was hättest du für einen Tipp für diese Person parat?
Auf dein Bauchgefühl hören. Weil das ist immer richtig. Aber wir haben es verlernt. Wir haben verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und das wieder zu aktivieren, sich bewusst zu sein über die Dinge, die man tut, mit sich selber achtsam zu sein, schon von Anfang an zu spüren, das ist gut oder das ist nicht gut, das weiß man schon. Die Antwort liegt eigentlich immer in einem selbst. Mhm. Aber man hat es eben verlernt, drauf zu hören. Deswegen ist es halt immer wichtig, wirklich in sich reinzuhorchen. Und zwar sich selber einfach nochmal zu fragen, was macht es mit mir oder was will ich überhaupt? Und dann einfach nochmal zu gucken, was spürt man, was empfindet man. Mhm. Und wenn man dann ein Gefühl dazu entwickelt, dann kann man es einfach machen.
Hast du da irgendein Ritual oder ein Vorgehen, wie du in dich reinhörst?
Nee, einfach mal in die Stille gehen. Das können ja viele Menschen gar nicht mehr. Eben auch durch die Digitalisierung. Instagram ist immer an, Facebook ist immer an, Fernseher ist immer an, Rechner ist immer an, Handy ist ständig in der Hand. Ja, wie soll man denn da sich zur Ruhe begeben? Mhm. Also eine WhatsApp, die man bekommt, die Leute erwarten mittlerweile, dass man antwortet. Wenn man eine Stunde nicht antwortet, werden alle schon wahnsinnig. Einfach mal sich auch diesem ganzen digitalen Zwängen entziehen und dann auch mal wirklich nichts zu machen. Hast auch mal gegen die Wand zu starren. Ja. Und
ich wollte fragen, hast du so einen Rückzugsort, wo du dann auch diese Ruhe findest?
Ja, mein Zuhause. Deswegen habe ich ja auch nie hier jemanden eingeladen. Also ich lade nie Menschen ein, weil das ist irgendwie hier ein heiliger Ort. Mhm. Also das mag ich nicht, weil ich dann immer denke, das ist mein Space und den betritt jetzt keiner.
So ein Tempel, ne? Der ist heilig.
Ja, aber ich bin ja auch übrigens, darüber können wir natürlich auch sprechen, bin ja auch zum Buddhismus konvertiert vor einem Jahr. Mhm. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, um zum Buddhismus zu kommen. Und wir chanten das, was Tina Turner macht. Nam-myoho Renge Kyo. So beginnt übrigens auch ihr Musical, für alle, die es nicht wissen.
Okay.
Also wenn man Tina Turner Musical guckt, dann beginnt es mit Nam-myoho Renge Kyo. Das ist ja das Mantra. Und ja, das ist eben auch so, wenn man, das heißt ja im Buddhismus chanten. Wenn man chantet, da kann man auch ganz viel loslassen oder meditieren. Das sind alles so Sachen, die ja mittlerweile auch viele Manager machen. Ne? Früher wurde es immer so abgetan, so nach dem Motto, ist alles zu esoterisch. Und ich will jetzt auch nicht diesen esoterischen Weg irgendwie so deutlich machen, aber Stille und Ruhe ist tatsächlich gut fürs Gehirn.
Ja, auf die innere Stimme zu hören, kann, glaube ich, keinem schaden, weil zumindest mal diese zweite Stimme, die man ja auch in sich trägt, zuzulassen und sich dem auch zu öffnen und nicht nur die Stimme des Verstandes, die, glaube ich, sehr laut und sehr dominant ist meistens, anzuhören, sondern eben auch diese zweite Stimme und sich dann auch, das ist natürlich dann auch Arbeit, ne? Man muss erstmal zuhören lernen und man muss dann auch noch sagen, okay, welche dieser beiden Stimmen sind denn jetzt für mich wichtiger? Was ist denn das Entscheidende für mich?
Hm. Aber meistens kennt man die Antwort schon.
Ja? Wie gehst du damit um? Das ist immer das Bauchgefühl bei dir, oder?
Ja, und meistens kennt man die Antwort schon und man will sie dann immer nur nicht wahrhaben. Wenn es immer wieder aufploppt. Das meine ich, wenn man immer sich wieder mit den gleichen Themen, wenn die gleichen Themen in deinem Leben immer wieder kommen, dann ist es tatsächlich etwas, was mit einem selbst zu tun hat. Also, wenn ich ständig betrogen werde, wenn ich ständig verlassen werde, wenn ich ständig meinen Job verliere, dann sind das Dinge, die ich hinterfragen sollte. Dann es hat nichts mit den anderen Menschen zu tun, sondern auch mit mir. Also das muss man dann immer sich wieder vor Augen führen. Ne? Das ist ein Thema, das will gelöst werden.
Und ist jetzt Buddhismus für dich etwas ganz, ganz Persönliches, Intimes oder teilst du das auch mit anderen, mit einer Gemeinde, mit Freunden?
Also beim Buddhismus ist ja so, alles ist ja doch freigestellt, also wie man das macht. Ich bin in einer Gruppe. Ich war tatsächlich lange nicht mehr da, weil ich keine Zeit hatte. Grüße gehen raus. aber ja, es gibt regelmäßige Treffen. Es gibt regelmäßige, jetzt wieder mittlerweile persönliche Treffen. Es gibt mittlerweile wieder auch Online-Treffen. Es gibt ja in Altona den Kaikan, wo man hingehen kann. Genau, also es gibt immer wieder die Möglichkeit, Gäste mitzubringen. Wer sich dafür interessiert, kann als Gast mitkommen. Aber man muss das alles nicht. Ne? Das ist ja das Wichtige. Ja. Also da ist kein... Ich will auch niemanden konvertieren, genauso wie ich niemanden auf irgendwelche esoterischen Wege bringen will. Oder auch niemandem sagen muss, ja, du musst jetzt meditieren oder du musst jetzt irgendwie in dich hören oder du musst jetzt, jeder findet ja seinen eigenen Weg so. Und vielleicht ist das auch nochmal ein wichtiger Tipp. Also jeder muss für sich selbst entscheiden, was ist wichtig oder was tut mir gut oder wie komme ich runter. Ich kann jetzt nicht jemandem sagen, ja, du musst aber meditieren. Der findet das vielleicht ganz blöd. Also deswegen sollte man da immer ganz, ja, für sich seinen Weg finden und jeder Weg ist anders.
Das ist eine sehr gutes Schlusswort geradezu. Finde deinen eigenen Weg. Ich habe tatsächlich auch mal versucht zu meditieren, auch als Manager. Und es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich wurde dann angeleitet und die Sache mit dem, du bist ein Stein, hat nicht funktioniert. Und spüre deine Zehen und deinen Fuß und dein Bein und so weiter. Das habe ich zwar alles gespürt, aber ich bin dann trotzdem eingeschlafen und konnte irgendwie diese innere Stimme dadurch nicht hören. Aber es gibt andere Möglichkeiten, die ich dann wiederum gefunden habe. Aber darum geht's jetzt heute und hier nicht. Aber dieses Thema, finde deinen eigenen Weg, um auch diese innere Stimme zu hören, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, vielleicht gehst du ja lieber joggen.
Ja, zum Beispiel.
Tatsächlich. Oder vielleicht machst du lieber irgendwas Aktives. Deswegen habe ich, glaube ich, ja auch jede Sportart schon ausprobiert. Und die richtige Sportart zu finden, habe ich aber nicht. ist es halt eben wichtig, dass man sich ausprobiert und eben auch Rückschläge in Kauf nimmt und es eben nicht immer alles klappt und dass man einfach auch merkt, es war jetzt nichts so. Irgendwann findet man seinen Weg. Und ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen.
Das ist also auch ein dauerhaftes Experimentieren. Ne? Und manche Sachen funktionieren, dann hast du halt einen Teil deines Weges gefunden und andere Sachen nicht. Dann ist es wieder eine Lernerfahrung, die aber ja auch letztendlich hilft, die richtige Richtung zu finden.
Genau. Und deswegen muss jeder für sich eben entscheiden, wie er das macht.
Liebe Nussin, so langsam kommt die Schlussmusik eingeschlichen in unseren Podcast. Ich hätte noch stundenlang mit dir weiter.
Ich habe viel zu viel gesagt.
Ich hätte noch stundenlang mit dir weiter diskutieren können, wollte ich gerade noch sagen. Aber es freut mich natürlich erstmal ganz besonders, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank dafür.
Und danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und auch ganz vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die jetzt dabei sind und hoffentlich auch viel Spaß hatten, Spaß auch im Sinne von was gelernt haben, was mitgenommen haben. Dein Leben ist total spannend, finde ich. Und allein das sich mal anzuhören, ist schon sehr erkenntnisreich, fand ich jedenfalls. Also dafür auch nochmal vielen Dank und kommentiert, teilt das Ganze und je mehr Leute davon hören, desto besser. Und dir nochmal herzlichen Dank und macht's gut. Bis bald. Tschüss.